Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Ob Schlafstörungen, Panikattacken oder Depressionen, seit Jahren steigt die Nachfrage nach Therapieplätzen in Deutschland an. Doch das Angebot ist begrenzt. Ein Chatbot hingegen kann zu jeder Zeit und Stunde in Anspruch genommen werden, weswegen Menschen zur seelischen Unterstützung auch oft auf ChatGPT oder Gemini zurückgreifen. Künstliche Intelligenz gestützte Angebote zur psychischen Gesundheit gibt es immer mehr. Wir wollen uns deswegen heute hier im Tacheles die Frage stellen, welche Rolle kann künstliche Intelligenz, können Chatbots in der Psychotherapie spielen und welche Risiken bestehen gegebenenfalls. Darüber möchte ich heute sprechen mit der Psychotherapeutin Dr. Alina Rentsch. Sie arbeitet bei dem Unternehmen Hello Better, das einen Chatbot zur psychischen Unterstützung entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen, Frau Rentsch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Rentsch, ein Chatbot zur psychologischen Unterstützung von Menschen. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen?
Ja, bei Hello Better beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir die Digitalisierung der psychotherapeutischen oder psychologischen Versorgung in Deutschland entwickeln, aber auch erforschen. Und natürlich, wenn wir uns das Thema Digitalisierung und Psychotherapie angucken, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, welche Chancen, aber auch Risiken verbinden wir damit? Wir haben immer die Mission gehabt, wirklich Menschen, die psychologische Versorgung anzubieten, die sie zu dem Moment brauchen und von der sie auch wirklich profitieren können. Und wir glauben, KI kann eine Chance sein.
Ich glaube, wir müssen noch mal klären, die Unterschiede zwischen den künstlichen Intelligenzen, die es auf dem Markt gibt. Es gibt einmal solche sogenannten generativen KIs wie ChatGPT, Gemini, Copilot. Und dann gibt es noch spezialisierte künstliche Intelligenz, die dann in dem Chatbot benutzt wird. Und das ist auch etwas, was Sie bei Ihrem Unternehmen machen. Können Sie uns mal den Unterschied erklären, wie die funktionieren?
Also ganz grundsätzlich sind sowohl generative KIs wie ChatGPT, aber auch spezialisierte KIs sind von der Technologie so aufgebaut, dass sie eben kontextabhängige, individualisierte Antworten geben können. Das heißt, sie können komplexe Gespräche über mehrere Nachrichten führen und haben womöglich sogar eine Erinnerungsfunktion. Und bei den generativen KIs wie ChatGPT und Co., das sind im Prinzip Alleswisser. Alles Könner, die können sowohl bei der Steuerberatung eben Unterstützung bieten, wie auch bei dem Umgang mit Kleinkindern. Und die spezialisierten KIs, die sind wirklich sehr begrenzt auf einen Anwendungsfall, wie zum Beispiel der psychologischen Unterstützung oder der Psychotherapie. Und bei den spezialisierten Systemen, wie dem, welches wir eben auch entwickeln, handelt es sich wirklich um Systeme, die auf evidenzbasierten Gesprächsführungstechniken und Interventionen berufen, die hochspezialisiertes psychologisches Wissen haben, die dementsprechend auch Sicherheitssysteme implementiert haben, die ein besonderes Augenmerk auf psychische Herausforderungen werfen. Und das bedeutet auch, dass bei uns, wir verfolgen einen sogenannten Human-in-the-Loop-Ansatz. Das bedeutet, Psychologinnen und Psychotherapeutinnen sind nicht nur an der Entwicklung beteiligt, sondern es gibt immer die Möglichkeit, auch einen Kontakt zu einer Psychologin zu suchen, also einem realen Menschen. Ich kann immer aus dem Chatbot rausgehen und sagen, ich möchte jetzt mal mit einer realen Person reden.
Wenn wir jetzt mit einer spezialisierten KI arbeiten, einem Chatbot, der eben genau so trainiert wurde, wie Sie es bereits gesagt haben, und ich bin da jetzt eine Person und nutze die nachts, weil ich aufwache und Schlafstörungen habe und dann fange ich an, da zu erzählen, ich habe seit 2 Wochen gedrückte Stimmung, ich habe nicht viel Appetit, Schlafstörungen, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme. Das sind jetzt alles Symptome, die, wenn sie über 2 Wochen anhalten, die ja tatsächlich schon in der Diagnostik von einer depressiven Episode sprechen. Wie würde denn so ein Chatbot darauf reagieren und was kann der da eigentlich machen?
Genau, das ist richtig. Und in unserem Fall ist es so, dass wir ganz klar uns darüber bewusst sind, dass es außerhalb unseres Angebots fällt. Das bedeutet, Wir melden das den Personen zurück. Wir arbeiten daran, das auf eine sehr validierende und wertschätzende Art und Weise zu machen, dass wir eben genau das nochmal aufgreifen und sagen, von dem, was du berichtest, hört es sich so an, dass du eine starke Belastung gerade erlebst und wir würden dir raten, eben professionelle Unterstützung zu suchen. Und hier ist es auch wichtig, dann auch ganz konkret zu werden. Wie kann ich mir professionelle Unterstützung suchen? Und ich glaube, das ist wieder der Aspekt, wo gerade solche Systeme auch unterstützen können und sagen, wie kommst du denn jetzt da dran? Wie machst du denn das? Wie gehst du den ersten Schritt? Aber die Abgrenzung, die Transparenz, was können wir leisten und was können wir nicht? Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Und ich glaube, das unterscheidet auch, welche Chatbots diese ethische Verantwortung ernst nehmen und welche eben nicht.
Jetzt haben Sie gerade schon von validierender künstlicher Intelligenz gesprochen oder diesem Aspekt. Das wurde ja auch sehr viel diskutiert in dem vergangenen Jahr, dass genau diese künstliche Intelligenz, wenn man diese Chatbots wie benutzt, dass die einfach eher dazu neigen, weil sie eben kundenorientiert sind, wollen wir mal sagen, dazu die Nutzerinnen und Nutzer zu bestärken. Also bei jedweder Sache, wo man sagen muss, da bräuchte es vielleicht auch einen Widerspruch. Wie ist das bei den anderen spezialisierteren, explizit geschulten?
Genau, der Fachbegriff ist Sycophancy, ne? Es ist dieses Ja-Sager-Phänomen, wo es darum geht, dass tatsächlich die KI übervalidierend ist. Ne? Sie hinterfragt nicht, sie stimmt in der Regel zu. Und dieses inhärente Kommunikationsverhalten wirft gerade im Bereich der psychischen Themen wirklich große Probleme auf. Zum einen haben wir die Herausforderung, dass es in der psychologischen Beratung oder Psychotherapie nicht darum geht, den Betroffenen immer zuzustimmen, sondern es geht eigentlich darum, gemeinsam zu explorieren, wie geht es Personen mit diesen Situationen? Was gibt es vielleicht für alternative Möglichkeiten, über ein Problem oder ein Thema nachzudenken? Was können die Personen sonst noch tun? Das heißt, anstatt immer zuzustimmen, ist es wirklich mehr, konkrete Fragen zu stellen, die dann zur Reflexion anregen. Ein Beispiel wäre, eine Person schreibt so etwas wie: Ich bin allein und niemand mag mich. ChatGPT und Co. könnten antworten: Das muss sehr schmerzhaft für dich sein. Das klingt jetzt erstmal total schön, das ist doch empathisch, das ist doch validierend. Aber implizit unterstützt es ja die Aussage und nimmt die erstmal als Wahrheit des Betroffenen an. Was würde eine spezialisierte KI oder was würde ein Psychotherapeut machen? Der würde explorieren. Wo in deinem Leben hast du diese Erfahrung gemacht? Was lässt dich so denken? Gab es Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht andere Erfahrungen gemacht hast? Und das ist der Unterschied zwischen einer oberflächlichen Empathie und einer Empathie, die wertvoll für die Betroffenen ist und die Person wirklich weiterbringt.
Nun besteht ja bei diesen ganzen Chatbots, also diesen Computerprogrammen, wo man als Mensch mit einer Software bzw. mit dem Computer interagiert, bestehen ja viele Risiken, die in der Welt schweben. Und ein Risiko oder eine Gefahr, die damit immer gesehen wird, ist nämlich genau dieser Punkt, dass imitiert wird, dass dieser Chatbot eine Person ist. Da wird immer in Ich-Form gesprochen. Das ist auch, glaube ich, bei KIs der Fall, die eben auf dieser Basis, wie Sie es eben beschrieben haben, funktionieren. Besteht da nicht die Gefahr, dass man eben denkt, irgendwann auf eine Art, hey, da ist jetzt jemand, der spricht da mit mir, da entwickle ich eine emotionale Beziehung?
Absolut. Und das sehen wir auch in den ersten Studien, dass, wenn man sich anguckt und vergleicht, Antworten von Therapeutinnen im Vergleich zu Antworten, die durch generative KI generiert wurden, können viele Menschen den Unterschied nicht erkennen.
Aber trotzdem machen sie es ja.
Genau.
Also programmieren es so, dass es als Ich-Form gemacht
genau.
wird.
Genau. Und natürlich ist es so, dass wir als Psychotherapeutinnen wissen, wir brauchen eine gute Kommunikationsgrundlage, um auch gemeinsam für die User oder für die Menschen, die psychische Herausforderungen haben, bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, es muss erstmal eine Vertrauensbasis da sein. Die Betroffenen müssen sich verstanden fühlen. Die müssen das Gefühl haben, diese Entität, die da mit mir interagiert, die verfolgt mit mir das gleiche Ziel und die versteht mich. Das heißt, Ja, natürlich ist das Ziel irgendwie, diese gesunde Arbeitsbeziehung herzustellen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade bei diesen spezialisierten Chatbots eben auch daran denken, dass Menschen genauso auch in so ein Abhängigkeitsverhalten kommen können oder es auch verwechseln können mit einer echten, wahren menschlichen Beziehung. Und deswegen haben wir auch überlegt, bestimmte Mechanismen einzubauen, die immer wieder auch die Nutzenden daran erinnern, es handelt sich hier um ein Chatbot. Das hat auch damit zu tun, in dem Gespräch immer wieder darauf zu verweisen, dass echte menschliche Beziehungen das Wichtigste sind, dass die Tipps und Strategien immer wieder in die Richtung gehen, Freunde anzurufen, sich mit der Familie zu treffen oder auch andere Unterstützung zu suchen. Und der dritte Punkt ist, dass man auch ganz transparent ist über die Grenzen. Natürlich ist viel möglich, aber vieles auch nicht. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir immer wieder auch darauf verweisen und sagen, hey, von dem, was du gerade berichtest, geht das darüber hinaus, was dieser KI-Begleiter leisten kann, und wir würden dir empfehlen, professionelle Unterstützung zu suchen. Und ich glaube, diese drei Aspekte, die grenzen das ein und machen auch die Tatsache, dass es sich um eine KI handelt, transparent, ohne dabei diese therapeutische, in Anführungsstrichen therapeutische oder psychologische Beziehung zu vernachlässigen, die es eben braucht, um ein gutes Gespräch zu führen.
Dann frage ich mich aber, wozu ist denn so eine künstliche Intelligenz in diesem Fall überhaupt notwendig? Also wenn Sie sagen, das kann eine Psychotherapie gar nicht ersetzen, da müssen wir eigentlich in Kontakt dann auch an irgendeinem bestimmten Punkt, an welchem eigentlich, zur Psychotherapie greifen. Da frage ich mich ja schon, ja, das war ja eigentlich nicht die Idee. Eigentlich war ja von uns so als Gesellschaft ein bisschen die Vorstellung, wir haben künstliche Intelligenz, die ist vielleicht noch nicht so weit, da gibt es Risiken. Wir wollen aber, dass die irgendwie vielleicht auch diesen Mangel, den Menschen in der Gesellschaft haben, nämlich dass es in manchen regionalen Gegenden keine Psychotherapieplätze innerhalb von einem halben Jahr gibt. Dem wollen wir irgendwie entgegenwirken.
Ja. Genau, also erstmal möchte ich noch unterstreichen einen Punkt, den Sie gerade gemacht haben, und der ist ganz wichtig. Zum jetzigen Forschung- und Entwicklungsstandpunkt kann KI keine Psychotherapie ersetzen. Aber wir sehen trotzdem eine große Versorgungslücke, die nicht nur Menschen mit manifesten psychischen Erkrankungen betrifft, sondern auch Menschen mit Alltagsherausforderungen. Viele psychische Erkrankungen, gerade wenn wir in den Bereich Stress und Burnout gucken, entwickeln sich ja über die Zeit und entwickeln sich vor allem auf Grundlage der, also verschiedene Aspekte, aber einer der Aspekte ist, dass sich Stress und Alltagsprobleme häufen. Und ich glaube, dass eben diese 24/7-Verfügbarkeit, die Niedrigschwelligkeit, auch die Anonymität, mit der man in so ein Gespräch reingehen kann, große Vorteile sind, um Menschen wirklich im Alltag abzuholen, bei ihren Alltagssorgen, bei Stress, Schlafproblemen, Streit, Beziehungskonflikten. Und ich glaube, bereits da anzusetzen, das ist zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt eine große Chance, sowohl für die Betroffenen als auch für die sozusagen für die Weiterentwicklung. Und perspektivisch, glaube ich, können wir uns verschiedenen Aspekten der Psychotherapie annähern. Sei das im Rahmen, dass Teile der Diagnostik übernommen werden, dass Teile der Psychoedukation übernommen werden, dass womöglich Teile der Implementierung von Interventionen, die wir im Rahmen der Psychotherapie lernen, in den Alltag begleitet werden. Und ich glaube, die Forschung kann sich all diesen Themen annähern und auch KI-Systeme entwickeln, die dort Unterstützung anbieten.
Also geht es am Ende eher darum, sozusagen eine Lücke zu schließen von einem Bedarf, der bis jetzt nicht gedeckt wird, eher mit solchen Chatbots?
Genau, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt können die Chatbots den Bedarf abdecken von wirklich Unterstützung bei Alltagsherausforderungen. Wie ich es gerade gesagt habe, ne? Stress, Schlafprobleme, Beziehungskonflikte. Perspektivisch, und da geht die Forschung hin, wir sehen da ja schon erste Studienergebnisse, werden wir auch hochspezialisierte KI-Chatbots zum Beispiel in der Bewältigung von depressiven Symptomen einsetzen können. Da stehen wir aber gerade noch am Anfang, und ich glaube, Wir müssen dann wirklich darauf achten, dass diese Systeme spezialisiert sind für Depression, für Angststörungen, für Substanzabhängigkeiten und nicht sagen, ChatGPT kann jetzt bei all diesen psychischen Herausforderungen helfen. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Sie sind ja auch approbierte Psychologin. Wie sehen Sie das denn, wenn Sie jetzt sagen, okay, das kann eine Psychotherapie nicht ersetzen? Und ich habe jetzt schon gesagt, es gibt aber natürlich einen hohen Bedarf, dass es mehr Psychotherapeutinnen gibt. Und da wird vielleicht auch ein Potenzial drin gesehen, dass man künstliche Intelligenz dafür nutzen kann. Wäre das denn aus Ihrer Sicht ein Ziel, was es zu erreichen gilt, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die dann auch einfach so gut gefüttert ist, dass man da einen Psychotherapeuten ersetzen kann?
Absolut. Das Ziel, die Wartezeit für Menschen zu verringern, also aktuell warten wir 4 bis 6 Monate auf einen Psychotherapieplatz in Deutschland. Und ich glaube, diese Versorgungslücken zu schließen mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, ich glaube, das kann eine Vision sein. Wir sprechen da auch über den Begriff Blended Care. Das bedeutet die Verzahnung von Technologie mit der klassischen Psychotherapie. Und da kann man sich verschiedene Modelle vorstellen. Was ich glaube, ein realistisches Bild ist, ist, dass Menschen schnelleren Zugang zu einer evidenzbasierten psychologischen Versorgung durch KI erhalten, im Rahmen von eben Besprechung von Alltagsherausforderungen, psychoedukativen Inhalten oder auch dem Erlernen von ersten Interventionen, die sie in den Alltag umsetzen können. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, dann machen wir ja auch Ressourcen frei von sozusagen Therapieanfragen, die sonst klassischerweise in der, wir nennen das ja Face-to-Face-Psychotherapie, landen. Und ich glaube, dass wir jetzt eine Entwicklung beobachten werden, in der sich dann Psychotherapeutinnen noch mehr spezialisieren und fokussieren auf besonders vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel komplexere psychische Erkrankungen, komorbide psychische Erkrankungen, also wo mehrere psychische Erkrankungen zur gleichen Zeit vorliegen, eine Angststörung und eine Depression, aber auch vulnerable Gruppen wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, dass es einfach darum gehen wird, die Ressourcen anders zu verteilen.
Bei den Apps, die es jetzt in Konkurrenz zu ChatGPT und allen anderen künstlichen Intelligenzen gibt, die dann eher darauf basieren, dass sie wirklich die künstliche Intelligenz mit psychotherapeutischem Material trainieren, da ist es ja so, das sind oft gar keine Medizinprodukte. Also die werden jetzt nicht von Ärztinnen und Ärzten verschrieben. Was macht denn jetzt eigentlich den Unterschied aus? Ich habe auch gelesen, oft steht dann, es geht um das psychische Wohlbefinden. Also das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob man in eine Psychotherapie geht und wirklich eine Symptomatik aufweist, die krankhaft ist, oder ob man sich psychisch nicht wohlfühlt. Wo machen wir denn da den Unterschied? Wofür ist sowas gut oder kann es auch gut sein?
Also nochmal zu der Abgrenzung. Medizinprodukte bedarf immer einer sogenannten medizinischen Zweckbestimmung. Das bedeutet, dass diese Produkte eingesetzt werden, entweder zur Diagnostik, Therapie oder Prävention von psychischen Erkrankungen. Und diese Medizinprodukte unterliegen einer bestimmten Regulatorik, die natürlich wichtig ist, um eben Patientinnen und Betroffene zu schützen. Die Abgrenzung zum Bereich, wir reden dann über Wellbeing oder Wellness, so aus dem englischsprachigen Bereich übernommen, ist, dass eben genau da es darum geht, eine Steigerung des Wohlbefindens zu erlangen. Und wir sind der Überzeugung und haben gerade auch bei dem Produkt, was wir entwickeln, Ello, uns ganz bewusst entschieden, eben erstmal Menschen zu unterstützen, ihr Wohlbefinden zu verbessern, ne, in der Bewältigung durch Alltagsherausforderungen. Der Hintergrund ist wirklich, dass wir sagen, wir haben so einen hohen Bedarf von Menschen, die gerne einmal über ihre Sorgen sprechen würden, die gerne verstehen würden, was es mit ihren immer mal wieder auftretenden Schlafproblemen auf sich hat. Und gleichzeitig sehen wir einfach noch nicht, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt KI sicher und effektiv im Rahmen von Medizinprodukten einsetzen können. Die Entwicklung geht dahin. Ich glaube auch ganz fest, dass wir KI-Systeme entwickeln können, die dann unter dem Medizinprodukt fallen, aber der Entwicklungsstand ist noch nicht da. Wir wissen einfach noch zu wenig.
Der Entwicklungsstand ist zwar nicht da, aber trotzdem bieten sie ja schon oder bieten viele Menschen schon ein Produkt an, was gar nicht so sehr auf Psychotherapie geht, sondern viele Stufen davor, also psychisches Wohlbefinden. Und ich meine, in den letzten Jahren gibt es ja auch eine regelrechte Tendenz dazu, dass mentale Gesundheit mehr in den Fokus rückt. Das ist natürlich total gut in Anbetracht dessen, dass es auch viele Menschen gibt, die Unterstützung brauchen. Die Frage, die ich mir am Ende des Tages stelle, ob man aus Problemen wie zum Beispiel Liebeskummer, was ja ein sehr menschliches Problem ist, womit alle zu kämpfen haben und durchaus auch mal 3 Wochen dann im Bett liegen und nicht mehr rauskommen, ob daraus nicht ein behandlungsbedürftiges Problem durch so etwas gemacht wird?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich würde da immer die Perspektive der Betroffenen einnehmen. Es geht ja darum, dass in dem Moment die Person einen gewissen Leidensdruck verspürt und womöglich an einem Punkt steht, wo sie zumindest nach Orientierung, womöglich nach Unterstützung sucht. Und ich glaube, diesen Leidensdruck ernst zu nehmen und wahrzunehmen, ohne zu pathologisieren, das ist auch eine große Chance von solchen Systemen, nämlich gemeinsam sich mit den Personen, die dann in diesen Situationen sich befinden, auf den Weg zu begeben, in die Selbstreflexion. Ja, worum geht es hier eigentlich? Was ist das eigentlich, was mich da gerade so stark belastet? Zu überlegen, was kann ich denn tun, damit diese Belastung halt nicht dazu führt, dass ich 3 Wochen im Bett liege, sondern vielleicht bereits zwischendurch auch mal wieder den Weg zu Freunden oder Freundinnen finde. Und ich glaube, das ist doch genau das. Warum sollten wir Personen mit solchen Themen alleine lassen, wenn es doch Möglichkeiten gibt, die Belastung während solcher Phasen zu reduzieren?
Andererseits gibt es ja auch schon regelrechte Angebote, die auf menschlichem Kontakt sozusagen basieren. Ne? Also es gibt eine Telefonseelsorge, es gibt Anbieter wie die Caritas. Warum muss das dann eine KI machen?
Ja, und da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz interessanten Punkt, den ich auch wahnsinnig faszinierend finde. Was ist es an der KI, dass Menschen sich so dahingezogen fühlen, mit KI zu sprechen? Wenn wir uns die Daten angucken, was sind die häufigsten Nutzungsgründe für KI, dann sind es tatsächlich das Besprechen von psychischen Herausforderungen. Und ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine Thema ist natürlich die ständige Verfügbarkeit. Egal in welcher Situation ich mich befinde, nach einem Streit, nachts um 2 Uhr. Ich habe immer sofort eine Ansprechperson oder eine Ansprechentität, die mir endlos zuhört, die endlos geduldig ist und die sich voll und ganz auf meine Situation einlassen kann. Also es ist der Aspekt der Verfügbarkeit. Es ist sicherlich auch der Aspekt von einem Gefühl von Anonymität und einer Reduktion von Scham. Hier kann ich offen sein, hier bewertet mich niemand, hier darf ich mit den Themen ankommen, die ich gerade habe.
Kann man bei den menschlichen Angeboten, die es parallel dazu gibt, die ich gerade genannt hatte, kann man das da manchmal nicht?
Ich glaube ja, aber es ist vielleicht nicht immer die Erwartung, die die Betroffenen haben. Also ich glaube, der Zugang zu so einer KI fühlt sich sehr viel niedrigschwelliger an. Vielleicht auch, weil es kein Mensch ist. Vielleicht auch, weil ich schon durch andere Kontexte gelernt habe, dass ich da schnelle Hilfe bekomme. Von der Steuererklärung bis zur Diagnose meiner akuten, gesundheitlichen Symptome. Ich glaube zum Beispiel, dass gerade so Kolleginnen, die bei der Telefonseelsorge arbeiten, die es absolut bieten können, vielleicht sogar noch viel professioneller. Aber die Hürde, da wirklich anzurufen, überhaupt erstmal mein Problem zu erklären einem anderen Menschen, die ist womöglich einfach höher. Also die ständige Verfügbarkeit, der Anonymitätsaspekt und diese Niedrigschwelligkeit, ich glaube, das sind so die Aspekte, die Personen wirklich, die KI zu irgendwas Neuem und Besonderem machen.
dann bleibt die Hoffnung, dass die Menschen auch zurück zur menschlichen Beziehung finden, weil es gibt ja tatsächlich jetzt im Falle von diesen generativen künstlichen Intelligenzen, also die wirklich trainiert sind und immer Neues schaffen, wie bei ChatGPT, die Fälle in den USA von Kindern bzw. Teenagern, die sehr lange Zeit Kontakt mit einem solchen Chatbot hatten und dann am Ende des Tages sich in diesen verliebt haben. Und da ja auch die Frage ist, inwiefern entwickelt man eine pseudosoziale Beziehung, aus der man nicht mehr rauskommt und die vielleicht auch einen hindert, wieder in sozialen Kontakt zu kommen?
Absolut. Ich glaube, das sind genau die Risiken, die eben mit diesen allgemeinen Chatbots wie ChatGPT, Gemini, Claude einhergehen. Wir haben zum einen dieses Risiko der Abhängigkeit, sich im Prinzip nur noch auf die KI zu verlassen. Diese Beziehung nimmt so einen großen Raum ein, dass ich womöglich andere Arten von Beziehung vernachlässige. Und wir können dann auch noch über andere Risiken sprechen. Also gerade jetzt im Bereich der psychischen Erkrankungen haben wir jetzt das neue Phänomen der KI-induzierten Wahnvorstellungen. Das sind alles große Risiken, die vor allem bei diesen allgemeinen KIs vorliegen und die eben im Rahmen von hochspezialisierten Chatbots, so wie wir sie entwickeln, wo diese Gefahren eben gerade berücksichtigt werden, weil wir Teams haben von Expertinnen, es ist von Psychotherapeuten und Psychologinnen entwickelt. Wir haben Sicherheitsplanken eingebaut, die genau auf diese Risiken speziell eingehen.
Was bedeutet das konkret? Sicherheitsplanken?
Genau, also wir können jetzt nochmal auf die verschiedenen Risiken eingehen. Vielleicht ein Beispiel, was Sie auch gerade genannt haben, ist dieses Phänomen der Abhängigkeit. Menschen, die KIs nutzen, haben vielleicht eher die Tendenz, das ist jetzt die einzige Ansprechperson für mich. Ich verliebe mich womöglich sogar. Und da ist es so, dass wir besonders in der Entwicklung darauf achten, Personen immer wieder während des Gesprächs zu ermutigen und darauf hinzuweisen, reale Beziehungen zu suchen und eben auch ins Gespräch mit Personen zu gehen. Das ist der eine Aspekt. Und es hat natürlich auch wieder diesen Aspekt der Transparenz, dass man auch im Gespräch sagen kann, wenn eine Person zum Beispiel sagt, du bist die Einzige, die mich versteht, dass die KI auch darauf trainiert ist, so zu reagieren, dass sie eben verweist, dass es eine KI ist und dass das zwar vielleicht schön ist, diesen wertvollen Kontakt zu haben, aber dass die KI durchaus sieht, dass das auch problematisch sein kann. Und das machen allgemeine KIs nicht so, weil sie gar nicht über diese Risiken so informiert sind. Genauso wie natürlich so Risiken wie Suizidalität oder Fremdgefährdung. Da ist es so, dass wir leider sehen, dass viele KIs, dass die Detektion nicht so akkurat ist, wie wir es uns wünschen würden.
Also das Auffinden.
Genau, dass einfach suizidale Gedanken nicht als solche erkannt werden. Und dass vor allem auch der Umgang damit nicht adäquat ist. Dass womöglich generative KIs, also ChatGPT und Co. immer und immer weiter explorieren, wobei es oder nachfragen und das versuchen zu verstehen oder zu unterstützen, wobei es schon längst aus fachlicher Perspektive an der Zeit wäre, die Personen wirklich an professionelle Kontakte zu verweisen.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja der Aspekt des Datenschutzes, der damit immer auch besprochen wird. Denn das ist ja ein sehr sensibler Bereich, in dem wir uns befinden, wo Menschen gegebenenfalls sehr intime Details teilen über ihre Familie, über ihre Beziehungen, über ihre Psyche. Und da gibt es ja den Einwand natürlich, dass gesagt wird, wo wird denn das eigentlich gespeichert? Inwiefern können wir uns da denn heutzutage überhaupt sicher sein, dass das nicht in die falschen Hände gerät?
Genau, ich glaube, über diese Aspekte muss und sollte sich jede Person, die KI insbesondere für so sensible Themen wie psychische Themen nutzt, bewusst sein. Bei den großen und gängigen Anbietern wie ChatGPT wissen wir, dass diese Daten in der Regel zu Trainingszwecken genutzt werden, dass diese Daten auf Servern in den USA oder womöglich auch China oder anderen Ländern gespeichert werden. Und dass diese Daten auch zum Beispiel für US-Behörden, natürlich unter der Voraussetzung von einer bestimmten Begründung, abgerufen werden können. Wenn wir über diesen Bereich der psychischen Gesundheit reden, dann glaube ich, sollten es die Mindestanforderungen sein, jetzt gerade im Bereich Deutschland, dass die Datenspeicherung und Nutzung DSGVO-konform ist, dass es sich im besten Fall um europäische Server handelt.
Also der Datenschutzgrundverordnung entsprechend.
Genau, und dass es sich um europäische Server handelt und dass es auch die rechtliche Vereinbarung darüber gibt, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Und das sind Mindestanforderungen, die in dem Bereich als unbedingt notwendig gelten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.